Ja, dann freue ich mich sehr, jetzt den Professor Grabenbürger ankündigen zu dürfen. Uns verbindet nicht nur eine jahrzehntelange enge Freundschaft, sondern auch die gemeinsame Liebe zum Organ Aorta. Und wir haben wirklich viel in diesen Jahren und Jahrzehnten gemeinsam erlebt und auch das Glück gehabt, immer eine Umgebung zu haben, die uns Weiterentwicklung ermöglicht hat. Auch das ist eine ganz entscheidende Komponente bei allen diesen Dingen. Und lieber Martin, ich freue mich sehr auf deinen Vortrag.
Ja, danke sehr. Also wir gehen jetzt ein bisschen weiter nach oben. Wir gehen jetzt zum Aortenbogen. Ich habe da mal, weil das ja oft immer vergessen wird, warum heißt es eigentlich Aneurysma? Viele fangen jetzt an Aneurysma. Aneurysma kommt aus dem Altgriechischen, heißt Erweiterung, die Zunahme des Durchmessers der Aorta. Prinzipiell ist diese Erkrankung schmerzlos, also wenn es keine Dissektion ist und die Symptome sind, kommen erst sehr spät. Beim Aortenbogen zum Beispiel, ein Patient, der heiser wird und heiser bleibt, weil der Nervus laryngeus recurrens um die Aorta geht, kann zum Beispiel eine anhaltende Heiserkeit ein Symptom sein. Natürlich auch, wenn die Aorta auseinandergeht, wird die Aortenklappe undicht, die Aortenwurzel dilatiert und die Aortenklappe wird undicht. Und die Aortendissektion ist jetzt Zerschichtung, das haben wir jetzt eh schon gesehen. Wir fokussieren uns jetzt hier auf den Aortenbogen. Und was ist das Spezielle hier? Es gehen die supraortalen Äste ab, das heißt Truncus, Carotis und Subclavia. Und das Gehirn wird versorgt, das heißt wir können hier nicht so einfach klemmen und ersetzen. Dieser Satz ist, finde ich, essentiell. Darum sind diese Werte von 5 cm, 5,5 oder 6, das ist nicht so statisch zu sehen, weil ein Aneurysma soll dann operiert werden, wenn das OP-Risiko, das Risiko der OP, geringer ist als das spontane Rupturrisiko. Und das ergibt sich, das sagt natürlich klar aus, wenn ich einen 80-jährigen polymorbiden Patienten habe, werde ich länger warten, als wenn ich einen 45-jährigen sportlichen jungen Mann mit einem Sinus-Vasal-Aneurysma habe, da werde ich schon früher operieren. Das heißt auch, nur dieses OP-Risiko beeinflusst unsere OP-Indikation und wir können nicht starr auf den Zentimetern hängen. Aber prinzipiell, wie der Kollege Czerny Martin gesagt hat, haben wir in den neuen Guidelines, wir warten nicht mehr stur 5,5, sondern junge Patienten mit niedrigem OP-Risiko und vielleicht einem Bikuspidenklappe und Root-Type geht schon Richtung 5 cm, dass die OP-Indikation gestellt wird. Diagnose ist wirklich die CT-Angiografie, geht schnell, hat die höchste Auflösung, ist schon das Mittel der Wahl. Natürlich, je mehr wir bei der Aortenwurzel sind, umso mehr Rolle spielt die Echokardiographie und die transösophageale und die transthorakale Echokardiographie. Magnetresonanz hat eher eine in der Verlaufskontrolle. Bei Dissektionen, Sine-MRD kann man sehr schön auch Malperfusionen sehen, aber das ist eigentlich in der Akutdiagnostik nicht so wichtig. Welche Behandlungsstrategien habe ich? Wir haben immer die konservative Therapie. Was ist konservative Therapie? Bei Aortenaneurysmen ist Blutdruck senken, kann dem Patienten sagen, er soll sich nicht nur bis in den mittleren Bereich belasten, er soll keine Kraftsportübungen machen, sondern er darf Fahrrad fahren und langsam joggen, aber er darf nicht sein Herzfrequenz aufs Maximum hinaufpushen. Dann haben wir endovaskuläre Therapieansätze, wie wir heute auch schon öfter gesehen haben. Wir haben die konventionelle Chirurgie und wo ich ein bisschen noch eingehen möchte, sind hybride Operationsverfahren. Das ist die Kombination der endovaskulären Therapie mit der offenen Chirurgie. Damit, weil heute schon sehr viel über Endoleaks und Stents, habe ich das eigentlich immer ein bisschen zum Verständnis, wie funktioniert ein Stent Graft? Das nennt sich ja Stent Graft, weil Stent, also der Coronarstent, ist ein zum Beispiel ist er nur ein Metallgitter. Ein Stent Graft ist ein Metallgitter mit Gefäßprothese. Und der Stent Graft exkludiert das Aneurysma vom Blutstrom. Das heißt, damit das funktioniert, muss es proximal und distal des Aneurysmas abdichten. Und wenn das nicht dichtet, haben wir, wie der Kollege Czerny uns vorher schon gezeigt, die Endoleaks. Und die sind eben relevant. Wenn da Blut reinfließt, ist der Aneurysmasack unter Druck und das Aneurysma kann wachsen. Und hier sieht man, wenn man erfolgreich, das ist ein distaler Aortenbogen, proximal oder descendens, wenn so ein sakkuläres Aneurysma exkludiert wird, schrumpft das mit der Zeit. Wenn zum Beispiel ein Endoleak wäre, würde das nicht sein. Jetzt kommen wir Richtung Aortenbogen, das ist ein Blick auf so ein Aortenwurzelaneurysma. Und hier, wo dieser blaue Pfeil ist, ist der distale, der Kopf des Patienten ist hier die distale Aorta ascendens. Das heißt, hier kann ich klemmen und kann ganz normal hier unten meine Operation, meine Bental-OP oder Tyrone-David-OP machen. Wenn aber so ein Aneurysma, wie man hier sieht, das ist das Herz, da ist die rechte Vorhof, die venöse Kanüle, geht hier hinauf und geht in den aorten Bogen, dick in den aorten Bogen, dann kann ich ja hier nicht die Pathologie klemmen, sondern dann kommt eben die Technik des Kreislaufstillstandes, kommt dann zum Zuge. Das heißt, mit Aortenbogenbeteiligung muss ich abkühlen. Früher hat man abgekühlt auf 18 Grad, wie ich begonnen habe, Herzchirurgie zu assistieren, sagen wir so, sind wir zwei, eineinhalb Stunden gestanden, bis der Patient 18 Grad gehabt hat. Wenn man das verifiziert hätte mit einem EEG, hätte er Nulllinien-EEG gehabt, das heißt wirkliche Hirntod, Nulllinien-EEG, dann wurde alles abgedreht und dann war quasi kein Blut im Körper, das Blut wurde in der Lungenmaschine gepult und wir haben dann dort was reingenäht und wir haben gewusst, da gab es den berühmten Spruch vom Grip aus New York, der das erfunden hat, I feel safe for 40 minutes. Das heißt, für 40 Minuten haben wir Zeit gehabt. Wenn es länger gedauert hat, hat man gewusst, das Risiko des Schlaganfalls oder Tod ist signifikant gestiegen. Und da hat sich jetzt eben die Technik schon massiv geändert, weil wir dem Hirn keinen Kreislaufstillstand mehr zumuten, sondern wir perfundieren es selektiv. Entweder hier über die Subklavia, der Truncus wird geklemmt, das geht die rechte Karotis, wird perfundiert und die linke mit einem Ballonkatheter und wir kühlen und wir haben viele Studien, da gibt es auch schon welche mit Level of Evidence B, nicht nur C, aber verglichen wird die Temperatur, wird Outcome, dass man durchaus wärmer operieren soll, das haben wir also in den Guidelines als High Moderate Hypothermia, also die ist von 25 bis 27 Grad, wir operieren meistens um die 27 Grad, Körperkerntemperatur, also Rektal- oder Blasentemperatur und wir machen aber eine kontinuierliche Perfusion des Gehirns. Dadurch ist das Risiko von zerebralen Ischämien, von Durchgangssyndromen, von Schlaganfällen massiv reduziert, aber auch die OP-Zeit ist schneller, und, weil wir nicht so lange abkühlen und aufwärmen müssen und es kommt zu keiner massiven Störung der Blutgerinnung. Da gibt es jetzt ganz viele Techniken, um den Aortenbogen zu ersetzen. Man kann die subportalen Äste als Insel reimplantieren, man kann sie in eine Branched-Prothese oder man hat hier eine Prothese, das nennt sich Trifurcated, das sind also da die drei Arme von der Aortenbogenprothese. Hier sieht man auch so, das ist ein Venenbypass hier. Und da ist die linke Arterie subclavia mit der separaten Prothese reimplantiert, weil die ist für den Chirurgen oft schwer zu erwischen und das werden Sie später sehen, welchen Impact das hat. Die Pathologie beschränkt sich nicht oft nur auf den Aortenbogen, sondern ist auch in der proximalen Aorta descendens, die man von vorne, die Aorta descendens geht da hinten neben der Wirbelsäule runter. Das heißt, für den Chirurgen von vorne ist die Aorta descendens eigentlich sehr schwer erreichbar. Darum haben sich diese hybriden Prozeduren entwickelt, das heißt eine Prothese, die ist halb Stent Graft und halb Gefäßprothese. Und das heißt, mit der Gefäßprothese setze ich einen Aortenbogen und mit dem Stent Graft behandle ich die Aorta descendens. Ich kann einen Rissen exkludieren, ich kann aber auch ein Entry, einen Einriss, kann ich damit abdecken und kann die Pathologie abdecken. Und auch Hybrid heißt auch, was der Kollege Czerny auch schon gezeigt hat, dass man einem Stent-Graft die Möglichkeit gibt, sich im Aortenbogen festzuhalten, also ich kreiere eine proximale Landezone, indem ich die Arterie subclavia und die Arterie carotis umbaue, eine Transposition mache, also das Blut fließt dann so und ich kann jetzt auch hier stenten und muss jetzt nicht mit Herz-Lungen-Maschine operieren. Das heißt, das ist das Rational in einer Hybridprozedur. Man macht einen komplexen Eingriff einfach und sicher und also die Effizienz der Operation wird erhöht, weil ich behandle auch die absteigende Hauptschlagader. Früher haben das Chirurgen nur mit Clamshell Incisions gemacht. Clamshell heißt den ganzen Thorax quer öffnen und dann kann ich den Aortenbogen oder Descendens auch behandeln. Das ist natürlich ein massiver Eingriff mit einem hohen Risiko. Das ist natürlich viel einfacher, ich stecke einen Stent von oben hinein. Das heißt, das Risiko soll nicht gesteigert werden, aber die Effizienz der Operation. Und bei Dissektionen, wenn ich den Einriss zumache, soll das falsche Lumen austrombosieren. Da haben wir eh schon gesehen. Und warum heißt das Frozen Elephant Trunk Technik? Früher hat man eine Gefäßprothese in die absteigende Aorta hineingesteckt von oben, um weitere Prozeduren zu erleichtern. Heutzutage schiebt man einen Stent hinunter, weil der Stent eben steif ist, ist ein Frozen Elephant Trunk. Früher war das Elephant Trunk geheißen, Floating Elephant Trunk. Das ist auch so eine Stent-Kraftprothese. So, der Patient, der Kopf ist jetzt oben, jetzt ist der Kopf links. Da sehen Sie die Truncus, die Carotis. Und es wird in Kreislaufstillstand, wird die Hauptschlagader eröffnet. Das Blut wird in die Lungenmaschine gesaugt. Sie sehen hier, dass der Truncus geklemmt ist, weil über die Subclavia schon unilaterale Hirnperfusion gemacht wird. Und jetzt machen wir eine bilaterale Hirnperfusion, weil der Circulus Vilis, wie der Professor Czerny schon gesagt hat, oft nicht voll ausgebildet ist oder nicht ausgebildet ist. Und es wird mit einem Liter, wir tun hier von innen die linke, da sehen Sie, wie retrograd Blut rauskommt, weil dieser Patient hat schon eine Carotis Subclavia Bypass vorher bekommen, sodass wir die nicht mehr anschließen müssen. Und jetzt da haben wir das Endoskop, wo man halt schon endoskopische Bilder hat. Hier ist das Entry, hier ist das wahre Lumen, drüben war das falsche Lumen. Unter Kontrolle schieben wir jetzt den Stentgraft in das wahre Lumen hinunter. Wir können das mit der Endoskopie, mit der Angioskopie kontrollieren und der wird dann deployed, also entfaltet. Und wird jetzt hier entfaltet und da in diesem Modell ist da die Prothese in dem Stentgraft drinnen, die ziehe ich jetzt heraus. Und jetzt wird dann, hier werden diese subportalen Äste als Insel heraus isoliert aus der Aorta und es wird jetzt hier das mit der Aorta vernäht. Diese Hybridprothese, was Sie das Weiße, was Sie sehen, ist ein Filzstreifen, das wird die Prothese, die invertiert war in dem Stentgraft, herausgeholt. Jetzt kann man noch einmal hineinschauen, ob sie auch gut sitzt. Da sehen Sie ein schönes Bild, wie schaut so ein Stentgraft von innen aus und können überprüfen, ob das gut sitzt. Und dann wird, das nennt sich Island-Technik in diesem Fall, es wird ein Loch in die Prothese geschnitten und wir haben ja hier jetzt noch den Truncus, Brachiocephalicus und die Carotis und die werden als Insel in die Prothese reimplantiert. Damit man nicht. Ja, und dann wird das Ganze entlüftet, dann geklemmt und dann wird wieder voll in die Lungenmaschine gegangen, dann wird der Körper wieder und alles ist voll perfundiert und dann muss man noch die Aorta ascendens ersetzen oder den proximalen Anteil, die proximale Anastomose und das ist wieder dieser berühmte Filzstreifen, weil kann man sich vorstellen, dass da ein hoher Druck und Belastung drauf ist. Das sind Patienten mit Aneurysmen, da ist oft die Qualität der Aortenwand reduziert. Und es wird hier quasi, damit die Nähte nicht einreißen, dann wird es entlüftet und dann muss man noch, damit das Herz beginnt dann zum Schlagen, weil da sehen Sie noch, wenn das Herz mit Blut gefüllt wird, also wenn dadurch die Koronaren Blut ins Herz fließt, dann beginnt es wieder zu schlagen. Aber das machen wir jetzt aus Zeitgründen nicht. Und jetzt sehen wir postoperativ, Sie sehen die Exklusion des Aneurysmas, es ist austhrombosiert und können Sie mir das nächste Dia geben, sonst haben wir immer das Gleiche, bitte. Ja, danke. Und so ein schönes hier als Insel reimplantiert und der Ascendens und da der Aortenbogen ist ersetzt. Und im CD schaut das dann so aus, parasagittal, dass hier der Stent in der Descendens geht, das ist unter Aorta Ascendens und der Bogen ist ersetzt. Zukünftige Entwicklungen, ich habe einmal schon anklingen lassen, da sind wir ein bisschen beteiligt in der Klinik Floridsdorf, dass man das noch schneller macht und noch erleichtert, indem die linke Arteria subclavia, die sehr weit weg vom Chirurgen ist, mit einer Side Branch gestentet wird. Da muss man keine mühsame Anastomose machen, in einem Bereich, wo man nicht hinkommt, würde diese Prozedur noch vereinfachen, dann habe ich hier die Carotis und den Truncus und das ist ein Perfusionsarm für die Herz-Lungenmaschine und wir haben das entwickelt, wir waren erst in einem Kadaver-Lab, haben dann auf zwei Leichen einmal den Prototyp, einmal geschaut, wie implantiert sich das und haben dann von Bench to Bedside, haben dann nach erfolgreichen Implantationen einmal an der Leiche, da haben wir das Custom-Made in 4 Patienten implantiert. Es ist dann aufgrund der MDA neuen Regulative, diese Custom-Made-Prothesen sind einmal on hold gestellt worden. Sie sehen hier jetzt sehr schön diesen Seitenarm. Das ist der Hauptkörper, der in der Aorta Descendens ist. Das hier ist die Carotis, das ist der Truncus und das ist so zum kompletten Aortenbogenersatz gedacht. Und dass ich eben eine Anastomose weniger machen muss, indem ich das mit einem endovaskulären Stentgraft anschließe. So schaut das dann am Ende aus, dass der Sie sehen hier die Carotis, den Truncus, die Anastomose und dieser Patient, die Patientin, die kenne ich gut, die hat auch noch einen Bypass bekommen, einen Venenbypass auf die LAD. Completion CT Scan, Final Result, 3D-Rekonstruktion, Sie sehen hier diesen Sidearm-Stand-Graft, den Stand in der Aorta descendens und das ist hier ersetzt mit einer Gefäßprothese und hier sieht man es auch noch einmal schön und das muss natürlich auch wieder, darf natürlich auch hier kein Endolik sein. Behandlung, wenn das Patient für die OP nicht geeignet ist, heute schon gesehen, das heißt, ich will keine Herz-Lungen-Maschine, ich will mit Stents im Aortenbogen arbeiten, ich möchte nicht abkühlen, ich möchte keine antegrade Hirnperfusion machen, weil der Patient vielleicht biologisch nicht mehr dafür geeignet ist. Dann sind diese Rerouting-Operationen, das heißt, ich kreiere eine Landezone für den Stent, den ich die Carotis, die Subclavia auf der Carotis und die Carotis auf dem Truncus mache. Das haben wir heute auch schon gesehen. Das kann ich, das ist Distal Arch Rerouting. Ich kann auch den kompletten Aortenbogen rerouten, indem ich dann eine, das kommt dann auch, das sind schöne Bilder, wo man sieht, alles geht vom Truncus weg und hier ist der Stent, der den Aortenbogen, die Aortenbogenpathologie versorgt. Wenn ich jetzt den gesamten Bogen oder da bis davor will, kann ich eine verkehrte Bifurkationsprothese aufnähen, dann kann ich hier bis zum Truncus meinen Stent vorsetzen. Das sieht man hier auch. Und das ist nur ein Negativbeispiel. Die Patientin kam zu mir, wurde in einem anderen Zentrum behandelt. Und da haben sie quasi alles rerouted, haben den gesamten Bogen durch. Da hat sie ein dünnes Gefäß gehabt und kam quasi den Kopf. Da sind sie von Carotido, Carotidialer Bypass. Kopf und Arm hängt alles auf diesen 8 mm Gefäß. Das schaut zwar sehr schön im CT aus, aber es war für die Patientin nicht so gut. Sie hat immer Dizziness gehabt, also Schwindel. Und wir haben jetzt auch nichts mehr machen können, aber das ist eben auch in einem Zentrum gemacht worden, die nicht alle möglichen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung haben. Die haben keine Herzchirurgie, die haben keine Herz-Lungen-Maschine. Also haben sie alles umgebaut und haben einen Stent hineingeschoben. Und jetzt haben wir auch schon gesehen, halt von Professor Czerny, der Total Endovascular Approach, nur zwei Worte. Das ist also auch etwas, an dem sehr viel gearbeitet wird, von vielen Firmen, sehr viel Technologie hineinfließt, dass ich quasi nicht operiere, sondern dass ich über die Leiste oder auch über dann, ich muss die Karotiden oder auch von oben dann hier diese Seitenarme einbringe und dort den kompletten Bogen mit endovaskulär versorge. Es gibt da, wie viele Firmen gibt es schon? Sicher fünf Firmen, die hier diverse Produkte anbieten. Oft bieten sie nicht drei Branches an, sondern ein bis zwei. Man muss erst recht transponieren. Es gibt aber welche, die schon die drei Branches anbieten. Und da sieht man dann zum Beispiel, können Sie sich vorstellen, hier wird der Truncus hineingeschoben, da über die rechte Subclavia. Sie sehen, was da manipuliert wird. Warum sage ich das? Wenn man sich jetzt, dass diese Technik natürlich auch, das hat natürlich keine schönen Ergebnisse liefern, hier CT und angiografisch schöne Ergebnisse, aber wenn ich mir jetzt diese Aorta vorstelle, die wir gesehen haben mit viel Kalk und ich schabe hier mit diversen Stents und Guidewires herum, haben wir ein Problem, ist der Schlaganfall. Ja, das heißt, das Schlaganfallrisiko, man muss diese Patienten sehr gut aussuchen und halt das Problem ist, gerade der alte, schlechte Patient hat Arteriosklerose. Das heißt, dem, den ich nicht operieren will, sondern den ich so versorgen will, und da gibt es, ich habe jetzt die schlechteste Arbeit genommen, also von den Ergebnissen, nur plakativ das zu zeigen, das ist 2021 von der Relay Branch Endograft, das waren also 72% Aneurysmen, das waren insgesamt 43 Patienten, aber wir haben also 9% Sterblichkeit, was kann ich sagen, das kriegen wir in der Chirurgie auch gut hin. Die Schlaganfallrate war 26%, was riesig ist, also 11 Patienten hatten einen Schlaganfall und Disabling immerhin 7%, also nicht nur ein Schlaganfall, sondern auch mit bleibenden Schäden sozusagen. Und das ist das Problem, es gibt natürlich jetzt neue Studien mit neuen Stentkraft, die natürlich viel bessere Ergebnisse zeigen, weil man auch gelernt hat, dass man vor allem die Patientenselektion da im Aortenbogen eine große Rolle spielt. Aber so einfach ist es nicht, dass ich kenne seit Beginn meiner Karriere, wir kennen das auch, in US-Dance, die Japaner haben angefangen, das kommt dann wieder weg vom Markt, weil eben der Schlaganfall bei der Manipulation im Aortenbogen eine große Problematik darstellt. Das heißt, hybride Operationstechniken haben das Rüstzeug der Gefäßherzchirurgen wirklich erweitert bei den komplexen Aortenpathologien. Diese Froze Elephant Trunk Technik kann heute wirklich mit sehr guten Ergebnissen angewendet werden, auch wenn das mit dem Stent und die ganzen Aortenbogen ist, bei der letzten Studie, die wir gemacht haben, europaweit war die Sterblichkeit 5% und die Schlaganfallrate 2-3%. Also da waren auch Aortendissektionen dabei, also sehr gute Ergebnisse. Die moderate Hypothermie hat das sehr stark die Aortenchirurgie im Aortenbogen verbessert im Vergleich zur tiefen Hypothermie. Und auch Rerouting-Operationen oder auch der Total Endo-Arch sind Möglichkeiten, um den Aortenbogen zu behandeln, ohne Herz-Lungen-Maschine und ohne Thorakotomie. Danke sehr.
Martin, ganz herzlichen Dank. Gibt es Fragen? Gibt schon, bitteschön.
Entschuldigung. Der Aortic Stent oder Prothese oder Aortic Bogen Stent, wo macht ihr das? In Österreich oder in Kanada oder Australien?
Nein.
Stent selbst.
Wo produziert wird?
Ja.
Ja, die Stents werden produziert, die meisten in United States, bin ich sicher. Du kennst dich mit den Firmen besser aus, Martin, als ich.
Also es gibt mittlerweile in China einen Hersteller in der Nähe von Hongkong, der wirklich ein respektables Produkt hat, das man wirklich verwenden kann. Dann ist es die Firma Terumo Aortic, die sitzt in Sunrise in Florida. Dann ist es Gore, die sitzen in Phoenix in Arizona. Mhm. Dann ist es Cook, die sitzen in Australien. Mhm. Und dann ist es Ativian, früher Jotec, die sitzen im Schwarzwald. Also einen gibt es noch, der
in Hechingen.
Genau. Aber wie lange dauert vom Heer, vom Patienten und nach Schicken die Messer dort und dann noch einmal zurück nach Österreich? Wie lange dauert?
Nein, also wenn solche Spezialstents angefertigt werden, kriegen die Firmen die CT-Untersuchung und anhand der CT-Untersuchung wird das Produkt dann hergestellt und das dauert oft 6 bis 8 Wochen. Ja.
6 bis 8 Wochen. Schon, noch einmal kurz. 5 Jahre überleben sie nach Stent. Für wie viel Prozent? 5 Jahre überleben sie die Patienten?
Nach reden Sie vom Aortenbogen-Stent.
Ja.
Oder von, also ein normaler Stent, ein Stent per se, den wissen wir schon, die halten prinzipiell ewig. Das Einzige ist, dass sich die umliegende Aorta verändern kann, das heißt, sie werden undicht. Das heißt, es kann drum, ein Patient mit einem Stent braucht eine lebenslange Überwachung, weil Endoleaks entstehen können. Das kann also im ersten, im zweiten, im dritten Jahr sehr gut sein, aber natürlich, der Stent belastet ja auch die Aortenwand und wenn die dicker wird, dann kann er undicht werden. Dann muss man vielleicht nachstenten. Also viele Patienten mit Stents brauchen, wie den Coronar-Stents, brauchen vielleicht weitere Interventionen.
Okay. Noch kurze Frage. Schon Ektesi,
ja.
In Österreich bis 5 cm, keine Operation. Aber in Amerika 6 cm. Warum ist die Differenz hier? In
Amerika wir haben, das ist nur bei der Aorta Descendens. Ja, in Amerika ist auch 5,5 bei der Aorta Ascendens. Und bei der Aorta Descendens geht es ein bisschen auseinander. Es gibt auch 2 amerikanische Gesellschaften, STS und ATS. Darum haben wir nur mit der STS. Also die STS hat sich jetzt unseren Empfehlungen angeschlossen mit 5,5. Die AETS ist dann abgesprungen und wir, weil wir uns nicht geeinigt haben, sozusagen, weil wir, das ist Geschmackssache, muss ich sagen. Ja. Das, also auf die paar Zentimeter, wird auch in der Gefäßchirurgischen Gesellschaft gibt es die European Society of Vascular Surgery, auch die sind bei der Aorta Descendens eher bei 6 cm.
Danke.
Gut, ganz herzlichen Dank.